Ich möchte uns alle auch ganz herzlich im Namen unseres Herrn begrüßen und Gottes Segen wünschen. Und ja, es waren tiefe Worte, die uns eben gesungen wurden. Jesus, der uns regiert. Dass es doch auch wirklich so sein möchte. Der Bruder hat uns aus Josua 7 vorgelesen, ab dem 13. Vers. Und ich möchte den Abschnitt davor lesen, Josua Kapitel 1, ab dem 1. Vers. Josua Kapitel 7, ab dem 1. Vers. Aber die Kinder Israels vergriffen sich an dem Gebannten, denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israels. Und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven liegt, östlich von Bethel, und er sprach zu ihnen, geht hinauf und kundschafte das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschafteten Ai aus. Und als sie wieder zu Josua kamen, sprachen sie zu ihm, lass nicht das ganze Volk hinaufziehen. Etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollten hinaufziehen und Ai schlagen. Bemühe nicht, das ganze Volk dahin zu gehen, denn sie sind wenige. So zogen vom Volk etwa 3.000 Mann hinauf, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen etwa 36 Mann von ihnen und jagten ihnen nach vom Stadttor bis nach Seabarim und schlugen sie am Abhang. Da wurde das Herz des Volks verzagt und zerfloss wie Wasser. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend, er und die Ältesten Israels, und sie warfen Staub auf ihre Häupter. Und Josua sprach, ach Herr, Herr, warum hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben und uns umzubringen? Wo hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordans zu bleiben? Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kanaaniter und alle Einwohner des Landes hören, so werden sie uns umzingeln und unseren Namen von der Erde ausrotten. Was willst du nun für deinen großen Namen tun? Da sprach der Herr zu Josua: Steh auf, warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben auch meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, indem sie von dem Gebannten genommen und davon gestohlen und es verheimlicht und unter ihre Geräte gelegt haben. Darum können die Kinder Israels vor ihren Feinden nicht bestehen, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind zu einem Bann geworden. Ich werde künftig nicht mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Ich habe heute die Überschrift gesetzt, Blutvergiftung. Nach Kreislauferkrankungen und Krebs ist Blutvergiftung die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Ein Drittel der Menschen, die daran erkranken, sterben auch. Das sind etwa 70.000 Menschen bei uns im Land. Eine gefährliche Erkrankung, und sie kann durch verschiedene Sachen entstehen, durch äußere Dinge wie zum Beispiel einen Insektenstich, aber auch durch eine Lungenentzündung. Also immer, wenn Erreger, Bakterien, Pilz in die Blutbahn gelangt, dann kann man Blutvergiftung bekommen. Und ein Grund, warum so viele daran sterben, ist auch, weil man die Krankheit erst gar nicht bemerkt. Keine großen Schmerzen hat. Und wenn der Erreger in den Körper eindringt, dann gelingt es dem Immunsystem nicht, diesen Feind zu eliminieren. Und es entstehen Entzündungen im Körper, lebenswichtige Organe werden nicht mehr versorgt und es kann zu dem sogenannten septischen Schock kommen, der oftmals zum Tod führt. Und wenn auch Blutvergiftung erst gar nicht bemerkt wird, letztendlich ist es so, dass der ganze Körper darunter leidet. Besonders gefährdet sind Menschen mit schwachem Immunsystem. Kommt hinzu, vielleicht noch, wenn man Wunden hat, sie nicht richtig versorgt, nicht Acht gibt. All das kann zu Blutvergiftung auch führen. Und die Krankheit, weil sie so spät erkannt wird, kommt es auf jede Minute an. Je früher diese Krankheit entdeckt wird, umso größer sind die Überlebenschancen. Und die Krankheit, sie wird so schwer entdeckt oder so spät, weil Kinder haben vielleicht hohes Fieber, aber bei Erwachsenen ist es eher nicht der Fall. Man hat keine großen Schmerzen. Irgendwann mal sind es so Dinge wie Schwächegefühle, die auftreten, Verwirrtheit, abfallender Blutdruck, Störung irgendwelcher Organe, dass es nicht funktioniert. Und wer von uns, der sich mal schwach fühlt, kommt gleich auf den Gedanken, dass es eine Blutvergiftung sein könnte? Kommt man nicht drauf? Und wenn dann doch irgendwann mal Schmerzen eintreten oder irgendwelche Symptome in so einem Maße auftreten, dass wir sagen, ja, also jetzt müssen wir zum Arzt gehen, ja, dann fällt es auf und für viele zu spät entdeckt. Wir haben vom Volk Israel gelesen. Gott hatte das Volk Israel aus Ägypten hinausgeführt und wollte sie in das Land Kanaan führen. Aber weil das Volk ungehorsam war, sich gegen Gott aufgelehnt hatte, hatte Gott sie nicht nach Kanaan gelassen, sondern sie mussten 40 Jahre auch in der Wüste umherirren, bis die ganze Generation, die sich gegen Gott aufgelehnt hatte, mit Ausnahme von Josua und Kaleb, nicht mehr da war. Sie waren gestorben in der Wüste. Aber nun hatte Josua sie auch über den Jordan geführt. Und es war nicht so, dass das Land leer vor ihnen da lag und jeder konnte sich einen Teil nehmen, sondern es musste erobert werden. Und die erste Stadt, die sich ihnen so in den Weg gestellt hat, war Jericho. Könnte sagen, ausgerechnet Jericho, eine riesige, große, mächtige Grenzstadt mit unüberwindbaren Mauern, vielen Soldaten, die da stationiert waren, und die Soldaten werden auf der Mauer gestanden haben und werden sich in Sicherheit gewähnt haben. Auf der anderen Seite werden sie auch Angst gehabt haben, weil es ging die Kunde um, dass Gott mit diesem Volk wäre. Und es hat für Angst und Schrecken gesorgt. Und Gott hat auch gesagt, dass das Volk Israel um Jericho herumziehen soll. Am siebten Tag sollten sie siebenmal umherziehen und dann sollten sie in Kriegsgeschrei ausbrechen und Gott würde dann seins tun. Und so kam es auch, als sie am letzten Tag dann in Kriegsgeschrei ausbrachen, da ließ Gott diese Mauern wie ein Kartenhaus zusammenstürzen. Und das Volk Israel hatte leichtes Spiel, die Stadt nicht nur zu besiegen, sondern auch den Erdboden gleich zu machen. Vielleicht können wir uns zu Hause einfach mal so bildlich das Ganze vorstellen. Ja, wie würden wir uns da so fühlen, wenn auf einmal so eine riesige Stadt einstürzt, weil der Herr mit uns ist? Was für eine Erfahrung, was für ein Erlebnis, ein großer Sieg, der errungen wurde. Und so war das Volk auch in Siegesstimmung und siegessicher und Euphorie. Gott ist mit uns, was kann uns schon passieren? Und sie wurden nachlässig. Um Jericho, das Volk war über 1 Million Menschen, sind sie alle um die Stadt gezogen. Und Gott hatte den Sieg geschenkt. Und als nächstes wollten sie nach Ai, das war so ein kleines Städtchen in den Hügeln, in den Bergen, da musste man so, war ein bisschen beschwerlich vielleicht da hoch. Man sagt, dass die Stadt damals so 12.000 Einwohner hatte, aber im Vergleich zu Jericho eine kleine Stadt. Und Josua denkt, Mensch, wir schicken erstmal Kundschaft dahin, obwohl das Volk Israel mit Kundschaftern ja nicht gerade gute Erfahrung hatte. Das müsste Josua am besten wissen. Ja, schickt er welche und sie kommen zurück und sagen, das ist total unnötig, dass wir da alle hochziehen und so viel Anstrengung Das ist so ein kleines Dorf, so ein kleiner Ort. Lass uns 2.000-3.000 Mann schicken, kräftige, erprobte Männer. Die sollen hochgehen und sollen diese Stadt zerstören. Ein schöner Gedanke. Der Rest kann sich ausruhen, kann vielleicht genießen, endlich in Kanaan zu sein. Und so gehen 2.000-3.000 hoch. Und auf einmal die bestürzende Nachricht: Wir sind geschlagen worden von Ai. So als kleiner Einschub, vielleicht können wir daran auch lernen, daraus entnehmen, dass es nicht Gottes Wille ist, wenn 2.000-3.000 an der Front stehen, kämpfen, arbeiten, sich einsetzen und der Rest macht nichts. Sondern Gott möchte, dass das ganze Volk für ihn arbeitet. Das ganze Volk in seinem Dienst ist, gemeinsam kämpft, gemeinsam für seine Sache einsteht, eine Einheit ist. Aber wie dem auch sei, sie sind geschlagen und es heißt, es sind auch 36 Männer ums Leben gekommen. Jetzt denken wir, Mensch, 3.000 sind ausgezogen, nur 36 geschlagen, ist doch ein wunderbares Ergebnis. Aber wenn es unser Sohn wäre, dann würden wir nicht so denken. 36 Söhne, Väter, Brüder, die nicht mehr gekommen sind. 36 Familien zerstört und Josua, der ist am Boden zerstört. Wie kann das sein? Warum hatten wir keinen Sieg? Wir sind doch Gottes Volk. Gott hat doch gesagt, wir sollen dieses Land einnehmen. Und jetzt gehen wir, kein Sieg. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Und er ist verzagt. Kraftlos sind sie, schwach, am Boden zerstört, wie leblos. Die Ältesten werfen Staub auf ihre Häupter und Josua bricht vor Gott zusammen. Gott, warum hast du das Volk über den Jordan geführt? Du bist schuld an dem, was jetzt passiert ist. Warum hast du es getan? Wären wir doch drüben geblieben, hätten wir uns doch entschieden, drüben zu bleiben. Ich will nicht urteilen über das, was Josua sagt. Es ist dieser Schmerz, diese Enttäuschung, diese Verzagtheit, die da aus ihm spricht. Ganz Israel war voller Angst. Die Kanaaniter, die werden uns umzingeln, die werden uns umbringen. Bis auf den letzten Mann werden die uns austilgen. Wir sehen verschiedene Symptome, Anzeichen, Kraftlosigkeit, Sieglosigkeit, Verzweiflung, Angst, Trübsinn, Verwirrung, den Tod vor Augen. Und Josef versteht nicht, was ist los? Warum haben wir keinen Sieg? So eine kleine Stadt Ai bringt uns so eine Niederlage bei. Warum konnten wir nicht bestehen? Aber das Gute ist, dass Josua den Arzt aufsucht. Den göttlichen Arzt, der Herz und Nieren durchforscht, der alles genau weiß und sieht, dem nichts verborgen ist. Und Josua, er will herausfinden, warum. Er macht Ursachenforschung, betreibt Ursachenforschung. Er hat die Niederlage nicht einfach abgetan, wie es heute so gerne gemacht wird. Ja, ich habe eine Niederlage gehabt, bin gefallen, aber das nächste Mal wird es schon werden. Warum kein Sieg? Das kann nicht sein. Das Volk Gottes eilt doch von Sieg zu Sieg. Und er demütigt sich und beugt sich tief vor Gott, nicht nur um ihn anzuklagen und seinen Schmerz kundzutun, sondern er ist auch bereit, eine Antwort zu empfangen und dann auch zu handeln. Und er bleibt bis zum Abend vor der Lade des Herrn stehen. Er will nicht aufstehen, bevor er nicht eine Antwort hat. Und der Herr gibt ihm eine ganz andere, wie Josua erwartet hat. Das Volk hat sich versündigt. Und Josua, er wird aus allen Wolken gefallen sein. Was ist jetzt los? Wir haben uns versündigt. Das Volk Israel, ich weiß von nichts. Was soll passiert sein? Und Gott sagt, Israel hat sich versündigt, denn sie haben vom Gebannten genommen und davon gestohlen und es verheimlicht und unter ihre Geräte gelegt. Das ist der Grund. Davon abgesehen, dass Josua hätte doch den Herrn fragen können, bevor sie auch nach Ai gezogen sind. Aber das war ein Ergebnis dieser Selbstsicherheit, die sie hatten, die sie gewonnen hatten aus diesem Sieg über Jericho. Aber Gott sagt, der Grund dafür ist, Israel hat sich versündigt. Das ist der Grund. Hat vom Gebannten genommen. Obwohl Gott das im Vorfeld ganz klar verboten hatte. So heißt es in Josua 6, Verse 18 bis 19, ihr aber hütet euch vor dem Gebannten, damit ihr nicht, nachdem ihr es gebannt habt, doch von dem Gebannten etwas nehmt und über das Lager Israels ein Bann bringt und es ins Unglück kommt. Aber alles Silber und Gold samt den ehernen und eisernen Geräten soll dem Herrn geheiligt sein. Es soll in den Schatz des Herrn kommen. Es haben alle gewusst, alle. Es war bekannt. Gott hatte es gesagt, alles soll zerstört werden. Das Gold und das Silber, das soll ihm gehören, soll ihm geheiligt sein. Keiner sollte sich daran vergreifen. Und nun kommt raus, dass in der Vergangenheit etwas geschehen ist, das jetzt kein Sieg war. Und uns wird es ja in den ersten Versen schon gesagt, in dem Kapitel, aber wir dürfen nicht vergessen, Josua hat bis zu diesem Augenblick nichts gewusst. Und es heißt, und der Zorn des Herrn entbrannte über die Kinder Israels. Jetzt könnte man denken, da waren einige vom Volk Israel, die sich da vergriffen haben. Aber wir haben gelesen, dass nur einer war. Nur einer, ein einziger Mann, und es hatte Auswirkungen auf das ganze Volk. Das ganze Volk hat keinen Sieg gehabt, weil einer sich versündigt hatte. Und es heißt im Vers 1, aber die Kinder Israels vergriffen sich an dem Gebannten. Und das hebräische Wort, das da dahinter liegt, vergriffen sich, das bedeutet auch Untreue, Treulosigkeit, Sünde. Alles gut, aber eine Sünde. In allem treu gewesen, aber in einem untreu. Ich denke, uns fallen gleich auch Bibelstellen aus dem Neuen Testament ein, ja? In allem treu, aber in einem nicht treu gewesen. Im Geheimen. Niemand hat es gewusst. Josua hat nichts davon gemerkt, aber Gott, der Arzt, er hat es gesehen. Er hat gewusst, was los ist. Und sie sollten sich reinigen. Es sollte in Ordnung gebracht werden. Und Gott sagt, das ist der Grund, warum die Kinder Israels vor ihren Feinden nicht bestehen können. Und Gott geht weiter. Da, wo so etwas ist, da kann er nicht mehr mitgehen. Er sagt hier, ich werde künftig nicht mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte tut, vertilgt. Mir war interessant, dass Gott hier nicht sagt, wer es ist. Er hat es doch gewusst, ja? Er gibt Hinweise unter Josua. Der soll jetzt aufstehen und machen. Der soll jetzt tun. Wenn es im Ernst ist, dann muss er jetzt handeln. Er muss tätig werden und nicht nur er, das ganze Volk muss tätig werden, alle. Sollten es in Ordnung bringen, sich vor Gott heiligen wieder und dann könnte er wieder ihr Gott sein. Ich werde künftig nicht mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte tut. Und Josua wird tätig und er wirft das los und der Stamm Juda wird gelost. Und er würfelt weiter, das Geschlecht der Serachiter, er würfelt weiter oder wirft es los, der Familie Sabdi wird getroffen. Und jeder Mann kommt und das Los wird geworfen und Achan wird getroffen. Und Josua schreit ihn nicht an, rastet nicht aus. Mein Sohn, was hast du getan? Leg ein Geständnis vor Gott ab. Was hast du getan, verbirg nichts. Und Achan gesteht, ich habe mich versündigt vor Gott. Und dann sagt er, und ich will drei Worte hier betonen, Vers 20, ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Schekel Silber und einen Goldbarren 50 Schekel schwer. Da gelüstete mich danach, und ich nahm es, und siehe, es ist in meinem Zelt in der Erde vergraben und das Silber darunter. Das ist Sünde. Wir kennen das. Eva, sie sah. Sie hat sich damit beschäftigt. Und dann gelüstete es sie, zu sein wie Gott. Und sie nahm es. Wieder besseres Wissen gehandelt. Genau gewusst und doch getan. Und er hat's genommen. Erst einen kostbaren babylonischen Mantel, dann 200 Schekel Silber, das sind umgerechnet 1150 Euro, dann ein Goldbarren, 50 Schekel schwer, 23.000 Euro. Also man sieht, er hat sich damit was beschäftigt und eins führt zum anderen, ein bisschen was, dann noch ein bisschen was und noch ein bisschen mehr. Hat geschaut, beschäftigt, die Begierde ist gewachsen. Jakobus sagt in Kapitel 1, Vers 15, danach, wenn die Lust empfangen wird, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Und weil er gegen Gott gesündigt hatte, musste Achan sterben. Und nicht nur er, sein ganzes Haus mit all seinem Hab und Gut musste vertilgt werden. Aber ich habe so gedacht, warum denn? Achan hat doch seine Schuld eingestanden. Da steht's doch. Er sagt, ich habe gesündigt. Warum schenkt Gott keine Gnade? Ihr Lieben, Gott hatte Gnade geschenkt. Gott hat gesagt, dass etwas nicht stimmt. Achan hätte sich melden können. Als sein Gewissen geschlagen hat, hätte er sagen können, ja, ich bin's. Und dann wurde es losgeworfen. Der Stamm Juda, da gehöre ich dazu. Ich bin's. Hat die Wahl gehabt. Aber es wird schon alles gut gehen. Das weiß doch niemand. Woher soll denn jemand wissen, dass ich das bin? Wird schon nicht ans Licht kommen. Und wird schon nicht auf mich kommen. Und er schweigt. Und das Los trifft Achan. Und dann sagt er, ich habe gesündigt. Ihr Lieben, das zählt vor Gott nicht. Er hatte gar keine andere Wahl mehr. Er war gezwungen. Hätte ihn das Los nicht getroffen, er hätte nichts gestanden. Das ist keine Reue. Da kann Gott nicht vergeben, wo keine Reue ist. Wo man nicht aus tiefstem Herzen um Vergebung bittet. Und er musste sterben, dass Israel leben kann. Wir sind der Leib Christi. Christus ist unser Haupt. Wir sind ein Körper, der aus vielen einzelnen Gliedern besteht. Denn gleich wie wir in einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselben Tätigkeiten haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als einzeln untereinander Glieder. Oder in 1. Korinther 12, ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran, nach seinem Teil. Und nicht nur das, man ist ja als Gemeinde auch Tempel Gottes. Aber wir selber persönlich sind auch ein Tempel Gottes. Vielleicht denken wir so, ja, wir gehören zum Volk Gottes. Wir sind Teil des Volkes Gottes. Vielleicht hast du selber auch oft Gott in deinem Leben erlebt, große Wunder vielleicht erlebt, große Siege gehabt. Der Herr hat sich zu dir bezeugt, hat sich dir offenbart. Aber du schaust jetzt in dein Leben und musst feststellen, kein Sieg mehr, kein Sieg. Der Feind kommt, Niederlage. Eine Versuchung tritt an dich heran, Niederlage. Sünde kommt zu dir, Niederlage. Niederlage um Niederlage. Du fällst immer wieder. Keine Kraft, kein Feuer, keine Freude, Bedrücktheit, Verzweiflung, Angst. Warum, liebe Seele, hast du keinen Sieg mehr? Es gibt ja so Lehren, einmal in Gnaden, immer in Gnaden. Wir lesen hier schon, dass es so nicht ist. Achan, er zum Volk Israel gehört. Er war einer von ihnen und er hatte gehandelt und war aus dieser Gnade gefallen. Es war nicht gleich offensichtlich, was los war. Man musste forschen, warum ist kein Sieg? Immer, wenn Niederlagen im Leben sind, wir müssen erforschen, woran liegt es? Wir müssen uns prüfen. Gott hat uns ein Siegesleben verheißen. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Nicht kann überwinden. Nicht wird vielleicht überwinden, überwindet. Micha 5, Vers 8, deine Hand wird siegen über deine Widersacher und alle deine Feinde sollen ausgerottet werden. 1. Johannes 5, Vers 18, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst. Und der Böse tastet ihn nicht an. Epheser 6, Vers 16, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Feindes auslöschen könnt. 1. Korinther 15, Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. In Wirklichkeit sind wir es gar nicht, die Sieg haben. Wir sind es nicht, die Sieg haben. Es ist Christus, mit dem wir Sieg haben. Er ist es, der uns den Sieg verleiht. Nur mit ihm können wir Sieg haben. Unser Einsatz muss da sein, unsere Treue. Unser Ernst. Aber die Mauern Jerichos, die lässt Gott einstürzen. Ich will uns fragen, kann Christus dem Feind unterliegen? Kann nicht. Wenn wir keinen Sieg haben, was ist los? Woran liegt es? Weil Christus vielleicht nicht mehr da ist? Hat sich der Herr zurückgezogen aus unserem persönlichen Leben? Ohne Grund macht er es nicht. Warum ist das passiert? So eine Einstellung heute ist nicht so schlimm. Das nächste Mal wird es schon werden. Aber wenn kein Sieg ist, wir müssen uns prüfen, was ist los? Wir müssen das Hindernis beseitigen, unser Leben in Ordnung bringen, damit der Herr wieder Sieg geben kann. Was können das für Hindernisse sein? Vielleicht Hochmut. Man hat doch solche Siege in der Vergangenheit errungen. Siegessicher, selbstsicher, kann vielleicht auf andere hinabschauen. Selbstsicherheit, weil alles so gut lief in Vergangenheit. Vielleicht Nachlässigkeit, weil man gemeint hat, man könne das Gebet vernachlässigen, das Bibellesen. Ich weiß doch, ich diene doch Gott jeden Tag für Tag. Das ist wirklich so wichtig. Waren wir vielleicht nicht wachsam genug? Vielleicht oberflächlich geworden, lau, dass Gott eigentlich mal gebrauchen kann? Vielleicht nicht mehr ganz so genau genommen. Am Anfang war es vielleicht noch so ernst, aber jetzt, ja, die eine Sache, so muss man das jetzt auch nicht sehen. Und das andere, so wichtig ist es auch nicht. Und so darf man das nicht so streng sein. Manches nicht mehr so, dass man sieht, wie es vielleicht mal war. Hat man vielleicht gedacht, man könne sich's leicht machen, dass andere kämpfen gehen. Und man selber kann sich zurücklehnen, kann sich in den Himmel kutschieren lassen. Hat man vielleicht den Feind unterschätzt? Wir haben gegen Fürsten und Gewaltige zu kämpfen, gegen die Mächte des Bösen. Dürfen wir nicht unterschätzen. Auch wenn Gott mit uns ist, dürfen wir den Feind trotzdem nicht unterschätzen. Hat man sich vielleicht selber und seine eigene Kraft überschätzt? Hat man vielleicht gedacht, man kommt schon allein klar, die anderen braucht man nicht, die anderen Geschwister vielleicht? Hat man vielleicht beiseite gedrängt, was Gott gesagt hatte in seinem Wort, was er uns vielleicht schon hat verkündigen lassen, ein ums andere Mal? Hat man vielleicht sich das Wort Gottes so hingedreht, dass es zum eigenen Leben gepasst hat jetzt auf einmal? War man vielleicht auf eigene Vorteile bedacht? Hat man vielleicht andere Dinge an die erste Stelle gestellt und Gott ist auf der anderen Seite runtergefallen? Hat man seine Heiligkeit aufs Spiel gesetzt? Hat man gesündigt? Was ist die Ursache, dass kein Sieg da ist? Und dann versucht man ja alles ins schöne Licht zu rücken. Dann gibt es da diese Lieblingssünden, wo man gebunden ist, manch einer, in irgendwelchen Sünden, irgendwelche Laster, ganz im Geheimen, dass niemand weiß. Niemand weiß es. Dinge, von denen man nicht los wird, von denen man nicht loswerden will, weil sie kurzfristige Befriedigung geben. Aber kein Problem. Sagen wir einfach, es gibt kein sündenfreies Leben mehr. Damit haben wir das Problem gelöst. Wir brauchen nichts aufgeben. Wir können machen und tun. Und unser Gewissen kann schlagen und allabendlich können wir dann zu Gott kommen und können sagen, Herr, vergib mir, was ich getan habe. Du weißt, ich mag meins aufrichtig. Man fragt sich manchmal, warum kommt man überhaupt auf so etwas, um so etwas zu denken? Obwohl das Wort Gottes es sagt, es gibt kein sündenfreies Leben, weil man in Dingen gebunden ist. Und nicht loslässt davon, sich nicht befreien lässt davon und fällt und fällt und fällt. Und dann muss man irgendwie alles so drehen, dass es doch passt. Es gibt kein sündenfreies Leben. Warum kann alles so weitergehen in meinem Leben? Anstatt zu suchen, was ist die Ursache? Warum habe ich keinen Sieg? Das alles wegzuräumen aus dem Leben. Was es sein mag. Ich dachte so an so Esoterik, auch abergläubische Dinge, okkulte Dinge. Praktiken, die ihren Ursprung in fernöstlichen Religionen haben, Heidentum, Yoga, Pendel, alternative Heilmedizin, Musik. Man hängt so dran. Ist doch nichts dabei. Nein, das hat nicht seinen Ursprung in teuflischen Dingen. Ist nicht schlimm. Alles harmlos. Ihr Lieben, warum? Vielleicht, weil wir selber mit diesen Dingen zu tun haben. Weil wir selber daran hängen. Aber nein, nicht auf die Seite räumen. Lieber alles so drehen, dass es passt. Und dann wundert man sich, dass es Menschen gibt, irgendwo, die sich Christen nennen, habe ich letztens wieder gehört, die sagen, mit diesen Dingen will ich nichts zu tun haben. Ich kenne den Ursprung, ich will meine Seele nicht belasten. Aber manchmal in der Gemeinde Gottes ist das so nicht klar. Lieben, wir können Sünde nehmen, wir können ein Schleifchen drumherum machen. Es wird dadurch nicht gut und nicht göttlich. Ich will mein Gold behalten, mein Silber, manchmal heimlich vergraben, versteckt. Ich will es nicht aufdecken, mit dem Mantel zudecken, wird schon nicht ans Licht kommen. Das waren nur einige Beispiele, es gibt ja noch viele, viele andere Dinge. Wenn etwas ist in unserem Leben, der Herr kann es uns zeigen, aber warum habe ich keinen Sieg? Der Herr kann mit solchen Dingen nicht mitgehen. Er ist heilig, heilig, heilig. Und das sind unheilige Dinge. Wir müssen das ausräumen, was auch immer es sein mag. Und dann, jetzt sind wir an der Stelle, wo dann dieser Ausspruch kommt. Das ist radikal. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen. Das ist radikal. Das ist zu streng. Der geht zu weit jetzt. Das geht zu weit. Das ist radikal. Gott ist ein Gott der Liebe. Er wird uns alle in den Himmel lassen. Aber Sünde gehe dort nicht ein. Das lehrt uns die Schrift aufs Deutlichste. Gott hat gesagt, was er will und was er nicht will. Und er nimmt es sehr genau. Da gibt es keinen Verhandlungsraum, keinen Spielraum. Ist etwas im Leben eingetreten, dann zieht sich Gott zurück, weil er heilig ist und er kann mit Unheiligem nicht Gemeinschaft haben. Das widerspricht seinem Wesen, seinem Wort, seinem Ganzen. Warum kein Sieg? Manchmal sind so kleine Dinge, die manchmal einem auch selber nicht bewusst sind. Und dann muss man suchen. Dann muss man forschen. Da muss man Energie reinstecken. Da muss man vor Gott zusammenbrechen und sagen, Herr, warum habe ich keinen Sieg? Warum hatte ich jetzt keinen Sieg? Und wenn es bis zum Abend dauert, dass wir vor der Lade Gottes liegen, nicht anklagend, sondern auch bereit, dass Gott antworten kann und es auch dann anzunehmen. Dass man doch nicht verloren geht. Keiner ist hier, der verloren gehen will, auf ewig. Und Gott, er will diese Dinge ans Licht bringen. Uns persönlich. Und wenn wir es heimlich lassen, dann wird Gott es ans Licht bringen. Irgendwann kommt der Tag. Jesaja 29, Vers 15. Wehe denen, die ihren Plan vor dem Herrn tief verbergen, damit ihre Werke in Finstern geschehen, die sprechen, wer sieht uns und wer kennt uns? Epheser 5, 12 bis 13, wir hörten es am Mittwoch, denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Es wird aufgedeckt werden. Gnadenzeit ist da. Der Herr, er will dir zeigen, wenn du keinen Sieg hast, wenn du keinen Sieg hast, der Herr will dir zeigen, er will dir helfen. Er will, dass du Sieg hast. Mit ihm. Aber schaut mal, wenn wir einmal vor Gott stehen werden und dann werden wir sagen, ich bin schuldig, Herr, vergib mir, dann ist es zu spät, weil das Los schon auf uns gefallen ist. Bei Sünde muss sich Gott zurückziehen, Jesaja 59, Vers 2, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Micha 3, Vers 4, dann schreien sie zum Herrn, aber er antwortet ihnen nicht, sondern verbirgt sein Angesicht vor ihnen zu jener Zeit, weil sie Böses getan haben. Vielleicht denken wir, das ist Privatsache, das ist mein Leben, es sind Heimlichkeiten, die mein Leben betreffen, das geht niemandem etwas an und einerseits ist es auch so, es geht niemandem was an. Und jeder wird sich vor Gott selbst verantworten müssen. Aber wir sehen hier, es war ein Achan und das ganze Volk Israel musste leiden. Vielleicht kann es auch dazu kommen, dass eine Gemeinde keinen Sieg mehr haben kann, dass keine Freude mehr da ist, Verwirrtheit. Kein Feuer, Bedrücktheit, Kraftlosigkeit, dass eine Gemeinde Niederlagen erleidet. Warum? Man spürt Auswirkungen, aber die Ursache kann sogar bei einem Einzelnen liegen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Auch in dieser Hinsicht. Wenn ein Glied leidet, zu Schaden gekommen ist, da leidet der ganze Körper mit. Und Josua sagt später im 22. Kapitel, Vers 20, ist nicht der Zorn Gottes über die ganze Gemeinde gekommen? Als Achan, der Sohn Serachs, etwas von dem Gebannten veruntreute und er ging nicht alleine zugrunde in seiner Schuld. Hebräer 12, Vers 15, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Als ich so über Achan nachdachte, musste ich auch an Ananias, unser Vierer, denken. Neues Testament, heimlich getan. Sie mussten sterben. Auch als Zeichen, dass die Gemeinde weiß, Gott ist heilig. Gott sieht nicht über alles hinweg. Und weil Sünde da war, wenn auch heimlich, der Heilige Geist konnte nicht so wirken, wie er wollte. Ihr habt gesündigt gegen Menschen oder vor Menschen und gegen den Heiligen Geist. Wir können doch vor Gott nichts verheimlichen. Wir können vor Menschen verheiligen, aber doch nicht vor Gott. Wir können doch nicht so tun, als ob Gott es nicht sehen würde. Und da kann sich doch Gott nicht bezeugen dazu. Etwas Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Eine Wurzel, was für einen Schaden kann es anrichten, wenn es immer weiter wächst? Man denkt so, er ist doch heimlich, weiß keiner. Sapphira, Ananias, die haben genauso gedacht. Genauso haben sie gedacht. Aber Gott weiß, denn du hast es heimlich getan. 2. Samuel 12, Vers 12. Ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Hat ja der Prophet Nathan zu David gesagt, als er Urias in den Tod geschickt hat, um an seine Frau zu kommen. Und als ich so darüber nachdachte, ist mir erst bewusst geworden, wie oft es in der Bibel erwähnt wird, dass Menschen heimlich gesündigt haben. Kain seinen Bruder Abel erschlagen. Er hat gedacht, dass keiner ihn sieht. Die Brüder Josefs haben Josef verkauft. Sie haben gedacht, keiner sieht es. Und so geht es gerade weiter, auch im Neuen Testament. Den Herrn verraten, hat doch keiner gesehen. Keiner von den eigenen. Und jetzt gerade bei David habe ich gedacht, was für Langzeitfolgen. Er hat Gott um Vergebung gebeten. Aber wie war sein Leben danach? 4 Söhne zu Tode gekommen. Nie mehr so dieses glorreiche Leben, das davor war. Achan bedeutet übersetzt Unruhestifter, Verwirrer, Verursacher von Schwierigkeiten. Dass wir doch kein Achan sein möchten. Kein Verwirrer, kein Unruhestifter, kein Verursacher von Schwierigkeiten. Achan, er hat genau gewusst, was Gott gesagt hat. Und doch hat er dagegen gehandelt und hat alles aufs Spiel gesetzt. Auch das Wohl des Volkes. Da hat er diesen babylonischen Mantel gesehen, hat gemeint, er könnte sich mit diesem fremden Kleid aus Babel schmücken. Manch eine Irrlehre vielleicht, mit der man sich schmückt, meint besondere Erkenntnis zu haben, reich zu sein und nicht mehr Gott als seinen Reichtum ansieht, sondern dieses Silber und Gold, das man vergraben hat, die eigene Erkenntnis, das eigene Wissen. Jakobus sagt in Kapitel 5, Vers 3, euer Gold und Silber ist verrostet. Und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Blutvergiftung. Ich dachte auch so an ein Glied, das voll Giftes ist. Die Zunge. Und es gibt ja so Gifte, da merkt man gar nicht. Man nimmt es zu sich. Und was geschieht nach einer Zeit? Lähmung. Irgendwie funktioniert irgendwas nicht mehr so. Man spürt Auswirkungen, aber man spürt ansonsten nichts. Vergiftung. Gift, das sich im Körper ausbreitet. Langzeitfolgen, die dadurch entstehen. Gewichts- und Leistungsverlust. Lähmung, chronische Müdigkeit, Taubheit, Bewegungsunfähigkeit. Selbst wenn man von Blutvergiftung geheilt wird, Langzeitschäden, die bleiben können. Was wäre gewesen mit Israel, wenn sie das nicht in Ordnung gebracht hätten? Gott hätte nicht mehr bei ihnen sein können. Kein Sieg, Niederlage zu Niederlage. Keine Führung Gottes. Kein Segen Gottes, keine Hilfe Gottes. Und Josua, der hat es später ganz richtig gesagt, wir werden ausgelöscht werden bis zum letzten Mann. Wenn wir persönlich Niederlagen verharmlosen und nicht auf den Grund gehen der Sache, wird uns zum großen Schaden sein. Und wie tragisch, wenn der Heilige Geist sich sogar aus einer Gemeinde zurückziehen muss, nicht mehr leiten kann, nicht mehr wirken kann, bewegungsunfähig, wenn die Substanz abnimmt, Seelen geschädigt werden, Gift, das sich im Hintergrund verbreitet und Gott schenkt Möglichkeiten, das in Ordnung zu bringen, auch persönlich. Aber man tut es ab. Wird Gott es ungestraft lassen? Wie sollte man als Gemeinde, als auf Sünde reagieren? Ich
dachte so, wie Josua reagiert. Ja, einerseits so voller Liebe, mein Sohn, sag an. Aber er hat vor lauter Liebe seine Augen nicht verschlossen. Er war konsequent. Er wusste, was auf dem Spiel steht. Er wusste um seine Verantwortung. Und ich dachte so an das Schreiben an Pergamus, wo Gott so sagt, ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, nicht alle, nicht viele solche, vielleicht 3, 4, vielleicht 7, 8, solche, die an der Lehre Biliams festhalten, die den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Und hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse, tue Buße. Sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Eine Gemeinde, die Gutes vorzuweisen hatte. Gott erkennt das an. Aber es war nicht nur so, dass da solche waren, die an fremden Lehren festgehalten haben, sondern, was Gott eigentlich verurteilt, dass die Gemeinde davon wusste und nichts getan hat. Tu Buße. Wir sollen nicht Menschen verurteilen, aber die Werke, die Bösen, da müssen wir Stellung gegen einnehmen. Und manchmal gibt es so Dinge, die haben den Charakter, großen Schaden anzurichten, sich auszubreiten wie ein Gift. Und großer Schaden entsteht, kein Sieg mehr. Gibt es Rettung von Blutvergiftung? Wir können nicht einfach eine Salbe auftragen oder eine Tablette einwerfen, wenn wir Blutvergiftung haben, wir müssen zum Arzt. Wir müssen ins Krankenhaus. Da muss ein Fachmann ran. Und dann braucht man Antibiotika. Sagt man, dieses Allheilmittel, Antibiotika. Infusionen, um den Körper wieder zu Kräften kommen zu lassen. Und manchmal kommt es vor, dass Gliedmaßen, die Schaden genommen haben, entfernt werden müssen. Amputation. Gott ist heilig. Er hatte sich zurückgezogen, aber er hat Israel Hoffnung gegeben. Er hat gesagt, wenn das, was trennt, wenn dieser Schaden beseitigt wird, dann bin ich wieder da. Dann werde ich wieder da sein. Werde ich wieder in eurer Mitte wohnen können. Und Josua, der hat keine Sekunde gezögert. Keine Minute mehr ohne Gott. Keine Minute mehr ohne seine Hilfe. Keine Minute mehr ohne seine Kraft. Keine Minute mehr ohne Sieg. Und er geht vor. Und ganz Israel. Und der Herr ließ ab von der Glut seines Zorns. Wenn wir keinen Sieg haben und der Herr in seiner Gnade, wenn wir nachfragen, uns zeigt, da heimlich, da ist was. Oh, wie gut, wenn Gott uns zeigt. Markus 9, Vers 47, und wenn dein Auge für dich ein Anstoß Sünde wird, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du 2 Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Was Ursache ist, reiß es aus. Mit Gottes Hilfe reiß es aus. Weg damit. Lieber ohne Achan, aber mit dem Herrn von Sieg zu Sieg eilen, als mit Achan, aber ohne Gott verloren gehen. Und Gott ist so gnädig, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit und dann haben wir auch wieder Sieg. Ich kann mir vorstellen, dass Josua das nicht leicht gefallen ist, dem Achan die Augen zu sehen. Das war doch einer von ihnen. War er nicht mit ihnen um die Mauern gezogen? Hat er nicht miterlebt, wie diese Mauern eingebrochen sind? Hat er nicht an ihrer Seite mitgekämpft? Die Vergangenheit ist so schön, so wichtig, aber wichtiger ist die Gegenwart und die Zukunft. Wenn der Herr mit uns war in Vergangenheit, das heißt nicht, dass er heute auch da ist. Und wenn er heute mit uns ist, dann heißt es nicht, dass er morgen mit uns ist. Das hängt an uns, ob wir noch bei ihm sind.
Das Blut Christi ist reinigt, das macht gesund wieder.
Von aller Krankheit, von allem Übel, von allen heimlichen Dingen kann Gottes Blut, Christi Blut befreien. Dann diese Infusion der göttlichen Lehre und Wahrheit, die unterstützt, kräftigt.
Aber wisst ihr, als ich so darüber nachdachte, kam mir auch so der Gedanke, es muss gar nicht so weit kommen.
Es muss gar nicht so weit kommen. Man kann auch Blutvergiftung vorbeugen.
Einige Beispiele. Man kann sein Immunsystem stärken. Gesunde Ernährung, Sport, genug Schlaf,
Hygiene und Sauberkeit, ein ganz wichtiges Thema. Wenn Wunden sind, dass man richtig damit umgeht, sie richtig versorgt, dass da nichts Böses entstehen kann.
Es gibt auch die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, auch wenn das kein 100% Schutz ist. Aber ich dachte so an ein paar Verse vorher, Josua 5, willst du uns nicht lesen? Da Josua ist da so und dann kommt ein Mann mit einem Schwert. Und er stellt sich ihm den Weg und Josua fragt den, bist du für uns oder bist du für die anderen?
Ja, vielleicht imposante Gestalt, bewaffnet. Bist du für uns oder bist du für die anderen?
Und der andere sagt nein oder andere übersetzen und sagen weder noch.
Keins von beidem. Ich bin der Fürst des Herrn, der Fürst über das Heer des Herrn.
Und Josua fällt auf sein Gesicht und betet ihn an. Und der sagt zu ihm, zieh deine Schuhe aus von den Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig.
Ihr Lieben, wer war das? Wer war das? Das war Christus. Christus, der auch im Alten Testament aufgetaucht ist, hier und da. Der Fürst, ein Engel hätte niemals zugelassen, dass Josua anbetet. Und wir kennen nur einen, der gesagt hat, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und das war Gott.
Und ich dachte so, jetzt steht Josua vor Gott, vor Christus und fragt, bist du für uns oder bist du für die anderen?
Und Jesus sagt, weder noch. Hat mir zu denken gegeben. Gott ist doch mit uns und mit den anderen ist er nicht. Bist du für uns oder bist du gegen uns? Weder noch.
Wenn wir für jemanden sind, dann geschieht es leicht, dass man auch über manches hinwegsieht.
Der meint es nicht so. Der hat es gut gemeint. Und manches andere. Gott ist so nicht. Gott schaut nicht hinweg über alles Mögliche, was wir in unserem Leben so treiben und haben. Er ist heilig. Und es kommt überhaupt nicht darauf an, ob er für uns ist oder für die anderen oder gegen die anderen. Sind wir mit ihm? Das ist die Frage. Weil er der Sieger ist. Er eilt von Sieg zu Sieg. Und wir können uns entscheiden, gehen wir mit ihm, überall, von Sieg zu Sieg oder nicht. Gott ist nicht für uns und gegen andere. Er ist für die, die sein Wort halten, die heilig leben, mit Ernst. Die suchen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, um es in Ordnung zu bringen, um Sieg zu haben mit dem Herrn. Er ist der Sieger. Er hat den Tod überwunden. Heilig, ohne Fleck und Tadel. Wollen wir siegreiches Leben haben, dann müssen wir mit ihm gehen.
Es gibt natürlich so Bibelstellen, die sagen, wenn der Herr für uns ist, wer mag wieder uns sein? Aber naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch.
Wir müssen uns zu Gott halten, Wir müssen zu Gott kommen, ihn um Vergebung bitten, wenn was ist, in Ordnung bringen. Und dann können wir mit ihm von Sieg zu Sieg gehen. Dann segnet er. Wie können wir uns schützen vor Blutvergiftung? Auf Hygiene achten. Sauberkeit, die reine Lehre. Was essen wir? Nichts Verdorbenes. Sich rein erhalten. Immer wieder zur Ruhe kommen. Sich prüfen vor Gott. Die 100% Impfung, obwohl die ja auch nicht 100%ig ist, aber ich will gar nichts darauf eingehen, nur ganz kurz. Man sagt ja, wir Kinder sind doch alle versiegelt mit dem Heiligen Geist, kann nichts passieren. Und man denkt an eine Oberflächenversiegelung, dass der Boden versiegelt ist, da kann nichts passieren. Ihr Lieben, damals gab es keine Bodenversiegelung. Ein Brief, wenn er geschrieben wurde von einem König, dann hat er Siegelwachs drauf und hat seinen Stempel, sein Siegel drauf gemacht. Dann wusste man, das ist vom König. Den darf man nicht einfach öffnen, ungestraft. Wir sollen ein Brief sein. Gottes Amen mit uns. Der Heilige Geist, der sich bezeugt in unserem Leben. In seiner Autorität. Er bescheinigt uns die Gotteskindschaft. Aber ein Brief, ein versiegelter Brief, man konnte ihn öffnen. Und dann war er nicht mehr versiegelt. Wenn Sünde da ist, Gott kann nicht mitgehen. Und dann haben wir auch nicht mehr, sind wir auch nicht mehr erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wie noch? Wie können wir uns noch schützen, dass wir auf Verletzungen achten? Wenn einer verletzt wurde, wenn eine Verletzung da ist, dass man darauf schaut, dass es nicht anfängt zu eitern, dass nicht irgendwas anfängt zu gären, dass man zu Gott kommt, zum Arzt, der Salbe aus Gilead und Öl nimmt und uns behandelt. Im Gebet zu Gott, Herr, hilf mir jetzt stark zu sein, dass da nicht irgendetwas entsteht. So im Gebet zu Gott kommen. Wisst ihr, das Herrliche ist, nachdem Israel alles beseitigt hatte, hatten sie wieder Sieg. Sieg über Ai. Da sind nicht 2.000, 3.000 hoch. Die sind als alles, als Ganzes sind sie hoch und haben den Sieg errungen, weil der Herr vorangegangen ist. Und das wünschte ich uns, dass wir mit dem Sieger gehen möchten, der von Sieg zu Sieg eilt. Und es ist so, ja, wir werden durch Trübsale müssen. Ja, wir werden durch Kämpfe müssen. Wir müssen durch manche Täler, manche schwere Zeiten. Wir werden Riesen begegnen, wir werden vor hohen, unüberwindbaren Mauern stehen. Wir werden den vermeintlichen Siegsgeschrei der gegnerischen Armeen hören, ja. Wir werden oft vor Gott in Tränen liegen, ja. Aber er wird uns immer den Sieg schenken. 2. Korinther 2, Vers 14, aber Gott sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus. Amen.